denke, das ist durchaus ein Thema, dass hohe Pensen zum Beispiel, Barrierefreiheit, die nicht vorhanden ist, dass das automatisch Leute mit Behinderungen ausschließt und sich diese Leute auch nicht bewerben können.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Das mal ein ganz spezieller Gast, wie immer. Das mal speziell Sandra Mesmer-Koschla. Sie ist ehemalige Studentin. Ja, sie darf begleiten in der Bachelorarbeit. Sie hat einen Weg gemacht über Sozialarbeit und ist jetzt Geschäftsleiterin der Muskelgesellschaft Schweiz. Herzlich willkommen, Sandra.
Danke vielmals, Stefan, und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dürfen da sein.
Ja, ein zentrales Thema, das ich wirklich mit Sandra anschauen will, ist, was bedeutet Führung, was bedeutet Leadership, Verantwortung, wenn ich eine Frau bin und eine Behinderung habe. Das ist so ein Schwerpunktthema. Und du bist Leiterin, Geschäftsleiterin von der Muskelgesellschaft Schweiz. Darf ich gerade einsteigen in die Vollen, bevor wir so auf deine Person kommen? Was war die grösste Herausforderung, dass du hast können überhaupt Geschäftsleiterin werden? Was war die Challenge, dass du in die Führungsposition gekommen bist?
Ja, das sind so verschiedene Faktoren, die da wirklich auch eine Rolle spielen. Es ist ein schwieriges Thema, wie du auch ansprichst. Es gibt sehr wenig Menschen mit Behinderungen in den Führungspositionen. Leider. Das ist wirklich auch ein grosses Manko. Ich denke, das hat vor allem auch strukturelle Gründe. Das fängt an im Bereich von Manko natürlich bei der Gleichstellung, wo auch in der Schweiz wir noch lange nicht dort sind, wo wir eigentlich sollten sein. Es geht aber auch weiter auf anderen Ebenen. Meistens sind die Führungspositionen mit sehr hohen Pensen verbunden. Wie hier zum Beispiel, ich habe ein Pensum von 100%. Das zu leisten als Mensch mit der Behinderung ist nicht ganz einfach. Neben meinem Job sind auch noch Therapien sehr, sehr wichtig für mich, lebensnotwendig. Das alles unter einen Hut zu bringen, dann vielleicht auch noch Hobbys, Familie zu haben, das ist nicht ganz so einfach und braucht einfach wirklich auch sehr, sehr viel Koordination und Organisation.
Wir kommen sicher noch auf den Punkt, was hat dein Leben ausgemacht mit deiner Behinderung und wo sind dort dann auch Fallstrick, Barrieren oder Hindernisse. Jetzt bist du in dem Assessment, in dem Bewerbungsprozess zu der Geschäftsleitung. Hast du dort so wie Hinweise bekommen oder Wahrnehmungen gehabt, dass die wählen oder die jetzt Geschäftsleitung benennen, auch aus einem so fürsorglichen, schützenden Bereich, wir müssen sie schützen. Das geht ja gar nicht. Die Leistung, die wir von der Geschäftsleitung brauchen, kann nicht erbracht werden von einem Menschen mit einer Behinderung. Weil er zu herausfordernd ist, weil es vielleicht mehr mit Krankheitstagen belastet ist und. Du kennst die Zuschreibungen.
Genau. Ja, ich kenne die Zuschreibungen.
Hast du in diesem Prozess das auch ein Stückchen wahrgenommen?
Bei der Schweizerischen Muskelgesellschaft wirklich nicht, nein. Weil dort ist auch, das ist ganz ein ganz zentrales Thema dort, Gleichstellung und auch die Selbstbestimmung. Auch zum Beispiel in unserem Vorstand haben wir selbstbetroffene Personen, wir haben Angehörige, also wirklich Personen, die tagtäglich in ihrem Leben mit Muskelkrankheiten zu tun haben. Also sind alles auch Personen, die einen direkten Bezug haben, die auch wissen, was das Leben mit einer Behinderung oder mit einer Muskelerkrankung heisst. Und das ist wirklich ein Arbeitgeber, wo ich kann sagen, wo das wirklich nicht vorkommen ist.
Ein Umkehrschluss heisst ja, Diversität jetzt von der Trägerschaft hat es dir ermöglicht, einfach auch mit einem Selbstverständnis die Führungsposition zu bekommen. Würde ja sprechen, wir müssen alle Verwaltungsräte, alle Unternehmensstrategieträger bestücken mit einer hohen Diversität.
Ganz genau. Das ist auch meine Einstellung, wo ich finde, es wäre sehr, sehr wichtig, dass einfach viel mehr Menschen mit Behinderungen in Führungspositionen können sein, also dort auch wirklich die Chance haben. Wie du sagst, das braucht einfach auch gewisse Lebenserfahrungen und auch Kompetenzen, Sozialkompetenzen. Empathievermögen, wo die Menschen mitbringen müssen. Ich glaube, es liegt vor allem eigentlich auch an dem, dass Menschen mit Behinderungen oftmals eben gar nicht die Chance bekommen oder unterschätzt werden. Also das ist auch etwas, wo ich sehr oft in meinem Leben Erfahrungen gemacht habe, dass ich unterschätzt werde. Zum Beispiel auch, was, du studierst? Ach so, als wäre das etwas, wo ich nicht fähig werde zu, oder die Leute sind da sehr, sehr überrascht gewesen.
Erlebe ich auch, oder? Also, dass nicht zutraut wird, etwas leisten, wo absolut leistbar ist, oder? Und ich habe ja dich erlebt im Studium. Du bist hochleistungsfähig gewesen, in einer unglaublichen, auch, ich meine, die agilen Art und Weise hast du durch das Studium durchgeboxt. Wie alle anderen Studierenden auch. Jetzt bist ja in der Rolle, in der Funktion, in der Verantwortung für die Geschäftsleitung. Hast du in deinem alltäglichen Job, wo du Leitungsfunktion musst, auch gegen aussen vertreten, hast du da innen irgendwo Distanzierungen, nicht ernst nehmen, Abwertungen erlebt? Jetzt nicht aus der Muskelgesellschaft raus, sondern mit den Partnern, wo du in Kontakt bist, mit dort, wo es darum geht, Netzwerkarbeit und.
Ich arbeite schon sehr lange für die Muskelgesellschaft, vorher einfach als Sozialarbeiterin oder Leiterin vom Bereich Dienstleistungen. Das heisst, ich kenne schon die meisten Partner für uns. Und mit den Partnern, die wir zusammenarbeiten, das sind auch Fachpersonen aus dem Bereich, Menschen mit Behinderungen, andere Organisationen, die Menschen mit Behinderungen auf irgendeine Art vertreten. Und die sind bereits schon sehr sensibilisiert. Also im beruflichen Alltag weniger, aber im privaten Alltag immer wieder. Also Personen, die mich nicht näher kennen oder auch meine Funktion nicht kennen, ja, da werde ich immer wieder unterschätzt.
Lass uns doch mal noch den Spannungsbogen zu dir als Persönlichkeit, als Person noch schliessen. Du hast gesagt, ja, ich habe ja auch ein Stück weit eine eigene Expertise hinsichtlich dieser Behinderung, wo auch die Organisation, wo du jetzt als Geschäftsleiterin vertrittst, du hast eine Muskelkrankheit.
Das ist richtig. Ich lebe seit meiner Geburt mit einer angeborenen spinalen Muskelatrophie. Ich kann noch nie laufen können. Die Diagnose ist gestellt worden, als ich 2 Jahre alt war. Und seit dort bin ich im Rollstuhl. Inzwischen auch mit einem Elektrorollstuhl unterwegs.
Das heisst, du hast so den ganzen Weg gemacht, auch in der Entwicklung und in der Bildung. Du hast einen ganz normalen Weg gemacht.
Das ist richtig, genau. Wir haben aber immer sehr, also das heisst, wir, meine Eltern und auch ich, sehr dafür müssen kämpfen können, diesen Weg zu gehen. Schon bereits sehr, sehr früh. Das hat angefangen damit, dass die Schulen nicht rollstuhlgängig waren, wo jetzt gerade in der Nähe vom Wohnort gewesen wären. Ich habe oftmals durch das auch sehr einen langen Schulweg müssen auf mich nehmen, zum Teil auch in eine andere Stadt, um können, zum Beispiel in die Sekundarschule. Also es hat immer auch einen sehr grossen Mehraufwand eigentlich für uns alle generiert, um können, den normalen Weg zu gehen.
Das ist etwas, was mir Gäste jetzt im Podcast oder auch in meinem beruflichen Umfeld immer wieder sagen. Es hat nie mit meiner intellektuellen Fähigkeit zu tun, nie mit der kognitiven Fähigkeit zu tun, sondern es sind immer eben auch strukturelle Voraussetzungen, die einfach nicht gestimmt haben. Und was noch erstaunlich ist, es sind oftmals Entscheider, Entscheiderinnen gewesen, die da nicht zulassen haben.
Das ist richtig. Das
hast
kenne ich auch, das würde
so
ich auch unterstützen.
Ja. Und da hat bis zum Studium, also du bist immer wieder an die Barriere, immer wieder auch, lass mich es mal ein bisschen sagen, oder auch an das Unwissen und da nicht einlassen, gestolpert.
Das ist Alltag, bis heute noch. Ja. Da werde ich immer mit auf irgendeine Art konfrontiert. Ja. Die offensichtlichen sind so ein bisschen die baulichen Hindernisse, wo man sieht, es gibt eine Stufe, man hat keinen Zugang. Also ist auch in der Arbeitswelt ein Thema. Bei der Stellensuche zum Beispiel habe ich sehr oft gemerkt, oder sehr viele Stellen, wo ich mich sehr gern beworben hätte, sind nicht rollstuhlgängig, haben eine Stufe, haben Stege, sind gar nicht zugänglich oder haben keine Rollstuhltoilette. Ja, die verschiedenen Arten von Diskriminierung, die entweder offensichtlich sind oder halt auch nicht so offensichtliche Hürden. Bei der versteckten Diskriminierung sind es vor allem einfach Vorurteile. Die sind oftmals noch viel hartnäckiger, Also auch zum Beispiel, wenn ich im Zug unterwegs bin, auf dem Weg zur Arbeit, werde ich manchmal angesprochen von Personen und die Personen reden anders mit mir oder reden langsam mit mir, als könnte ich sie nicht verstehen. Ja, das ist wirklich sehr diskriminierend.
Ja, ja. Du wohnst in St. Gallen und pendelst jeden Tag auf Zürich.
Ich arbeite auch noch im Homeoffice. Okay. Also ich bin vor Ort in Zürich im Büro, aber auch ein Teil im Homeoffice.
Ja. Also ich kann mir jetzt einfach vorstellen, als Geschäftsleiterin von der Muskelgesellschaft Schweiz, da hast du auch ganz viele externe Termine. Und das bedeutet ja auch immer wieder ganz, ganz viel Weg. Und Weg, richtig, da wissen wir auch, da belastet. Merkst du im Zusammenhang mit deiner Muskelkrankheit, ja, ich komme da auch an eine Grenze an, wo ich ein Verständnis brauche, oder, vom Gegenüber, dass ich auch aufgrund von meiner Körperlichkeit ein Stück weit anders aufgestellt bin.
Absolut, ja. Also, wie schon erwähnt, meine Therapien, die sind lebensnotwendig, die muss ich wirklich können, regelmässig auch können durchführen, neben meiner Arbeit, neben all meinen Terminen, die ich habe. Und das einfach auch nicht zu vernachlässigen, ist eine grosse Herausforderung.
Ja.
Und alles unter einen Hut zu bringen.
Mhm. Lass uns doch noch so jetzt nochmal den Spannungsbogen zurückmachen. Ich weiss noch nicht ganz genau, was die Muskelkrankheit, die du jetzt hast, oder? Was das überhaupt ausmacht.
Mhm. Also ich habe eine spinale Muskelatrophie. Ich bin mit dieser Erkrankung geboren. Die meisten Personen mit dieser Erkrankung sind bereits sehr früh im Rollstuhl, sind ähnlich auch von der Betroffenheit her wie ich. Das heisst, bereits schon im frühen Kindesalter, wo die Eltern merken, dass etwas mit den Bewegungen nicht ganz stimmt. Neuromuskuläre Erkrankungen oder auch die Spinalmuskelatrophie sind sehr seltene Erkrankungen, die degenerativ verlaufen, das heisst, fortschreitend sind. Natürlich auch von dem her ist Therapie, die Physiotherapie, zum Teil sind es Ergotherapien, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe einen relativ milden Verlauf, viel Stabilität und bin natürlich auch sehr froh um das, weil das ermöglicht mir auch, können, überhaupt so einen Job zu machen nebenbei. Mhm. Und trotzdem, wie gesagt, die Physiotherapie, Bewegungen, Dehnen sind unheimlich wichtig.
Ja. Das passiert regelmäßig, einmal in der Woche, zweimal in der Woche.
Zwei bis dreimal in der Woche.
Ja, ja, ja. Und wie heisst, wenn ich die nicht mache, die Bewegungen, oder? Also die Gelenke und die Sehnen und die Muskulatur ein Stück weit aufrechterhalten, dann wäre deine Behinderung und Beeinträchtigung dadurch noch viel stärker. Und du könntest nicht so autonom und selbstständig leben, wie du jetzt lebst.
Auf jeden Fall. Das ist so.
Ja. 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 Jetzt hast du gesagt, du hast so eine milde Form. Gibt es denn noch Formen, wo schärfer sind, also wo nicht so mild verlaufen? Und was wäre die Konsequenz daraus?
Ja, es gibt auch bei der spinalen Muskelatrophie verschiedene Typen, wo auch unterschiedlich im Verlauf sind, wo bereits auch schon im frühen Kindesalter noch eine größere Betroffenheit ist. Einerseits natürlich eben die Muskelschwäche, die einfach da ist, wo auch in dem Sinne nicht aufzuhalten ist, wo auch mit der Therapie einfach zunimmt aufs Alter. Das ist ein Fakt. Natürlich Bewegungseinschränkungen, aber auch die Organe, zum Beispiel die Lunge, Atmung, das ist ein sehr heikles Thema, wo auch Atemtherapie wichtig ist.
Mhm. Wir hatten Martin Heil als einen der ersten Gäste bei uns im Podcast gehabt. Er war bei uns einmal im Kulturzyklus. Er hat sein Buch vorgestellt und er hat uns dann da innen erzählt, es sei immer dann so auch ein Teil, der im Kopf innen mitschwingt. Das Herz ist ja auch Muskel. Oder? Und dass irgendwann der Muskel einfach aufhört zu funktionieren. Ist das auch bei dir ein Thema?
Der Körper ist voller Muskeln, natürlich auch, und das ist ein Thema, ja. Wo auch irgendwo natürlich bewusst ist, aber wo nicht kann sich eigentlich den ganzen Tag drum drüllen. Also das ist so ein bisschen meine Einstellung. Wichtig ist, die Erkrankung zu akzeptieren, und meine Philosophie ist einfach, das Beste daraus zu machen. Mir ist es unheimlich wichtig, ein selbstbestimmtes Leben können zu führen, gleichgestelltes Leben, auch möglichst autonom. Es gibt einfach gewisse Einschränkungen natürlich, sehr viele Bereiche, wo ich auf Unterstützung angewiesen bin. Sei das von meinen Assistenzpersonen oder ist das von Spitex oder zum Jacken an- und auszuziehen. Ganz, ganz viele kleine oder auch grosse Bereiche, wo ich Unterstützung brauche im alltäglichen Leben. Aber trotzdem ist es mir wichtig, da können, möglichst autonom und selber zu entscheiden.
Ja. Du magst dich noch erinnern, im Unterricht habe ich irgendwann mal gesagt, Selbstständigkeit hat nichts mit Selbstbestimmtheit zu tun. Und man kann höchst selbstbestimmt sein mit einer höchsten Unselbstständigkeit. Sag etwas dazu.
Ja, also ich glaube, selbstbestimmt zu leben, das ist Menschen mit Behinderungen oder den meisten Menschen mit Behinderungen ein grosses Anliegen. Das heisst, können selber zu entscheiden, wer mich unterstützt, wo ich wie unterstützt wird. Also dort Entscheidungskraft in der eigenen Hand zu behalten. Selbstständig sein, ja, es gibt auch viele gesunde Menschen, die höchst unselbstständig sind. Das ist etwas ganz anderes.
Wenn man so, weißt, so das Selbstständige jetzt nochmal weiternimmt zu einer Führungskraft, oder? Oftmals wird der Führungskraft auch ein Stück weit zugeschrieben, hey, du musst alles können, du musst über alles entscheiden, du musst verantworten und. Erlebst du das jetzt in deiner Rolle als Leiterin von einer Unternehmung? Spürst du das auch? Oder also die Kombination, die Abhängigkeit von selbstbestimmt sein und selbstständig sein?
Ja, ich glaube schon, dass auch als Führungskraft, dass man, aber das unterscheidet mich jetzt nicht zu einer Person, die ohne Behinderung lebt. Man muss sehr selbstständig sein. Also man muss auch können kompetent in sehr vielen verschiedenen Bereichen entscheiden. In Bereichen, die vielleicht nicht zu den hauptberuflichen Kompetenzen gehören. Jeder hat seinen Fachbereich. Aber ich glaube, wichtig ist, Personen um sich herum zu haben, die einem in den anderen Bereichen, wo man selber nicht so stark ist, können unterstützen können, wo das Fachwissen in anderen Bereichen mitbringt.
Ja.
Und wenn man das kann gewährleisten kann, ich glaube, dann ist man auch eine gute Führungsperson.
Ja. Jemand hat mir mal gesagt, dass ein bewusstes, strategisches Einsetzen von Assistenzgebern eine hohe Form von Führungslogik braucht. Darf man dich fragen, du hast Assistenzgeber, Geberinnen?
Das ist richtig, ganz genau. Ich lebe schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit Assistenz. Ich habe ein Assistenzteam aktuell von 9 Personen, die mich im Alltag unterstützt.
Auch im beruflichen Alltag?
Auch im beruflichen Alltag.
Also jemand, der für dich Brief schreibt, jemand, der für dich Arbeitsabläufe macht, Prozess. Wie müssen wir uns das vorstellen? Das heisst, so im Privatbereich, oder? Da geht es um Pflege, um Hygiene und. Aber im beruflichen Bereich?
Ist es das Gleiche? Also im beruflichen Bereich habe ich in dem Sinne die Spitex, die mich unterstützt, bei kleinen pflegerischen Interventionen.
Während dem Berufsalltag?
Während dem Berufsalltag, richtig. Und sonst habe ich keine Assistenzpersonen im beruflichen Alltag.
Also der ganz beruflich professionelle Ablauf, der ist alles bei dir, den erfüllst du völlig autonom.
Ja.
Aber es gibt halt dort drinnen einfach auch bestimmte Sachen, die außerhalb vom Berufsleben sind, aber das Berufsleben betreffen.
Also zum Beispiel auch, früher war das schon immer ein Problem gewesen, auch als ich noch nicht in der Führungsrolle inne war, Ablagearbeiten. Also sehr viel Papier mit Ordner und so weiter. Sobald natürlich sehr viel manuelle Arbeiten anstehen, dann wird es für mich schwierig. Von der Kraft her, ich mag die Ordner nicht lupfen, ich mag nicht gelangen, dann muss ich um Unterstützung fragen.
Ja. Wenn du jetzt so den Blick machst, merkst du, ich bin jetzt an der Spitze von einem Unternehmen und da hat jetzt auch der Zugang betrachtungsweise von mir als Person geändert. Also Führung gleich, ich werde anders betrachtet. Oder sagst du, nein, da ist eigentlich immer alles gleich geblieben, weil es ist dann eher Behinderung oder mich als Frau Behinderung, die es ausgemacht hat, als Führungsperson. Wie würdest du das beurteilen?
Frauen in der Führung und auch Frauen mit einer Behinderung in der Führung ist wirklich etwas sehr, sehr Seltenes. Die Personen erleben sehr oft, auch ich, wie eine doppelte Diskriminierung. Diskriminierung einerseits als Frau und dann aber noch als Frau im Rollstuhl oder als Frau mit einer Behinderung. Eine doppelte auch Unterschätzung und Diskriminierung.
Also da erlebst du auch ganz faktisch in deinem Alltag, also die Dualzuschreibung, die dann eher negativ behaftet ist.
Ja.
Kennst denn du andere Personen, die behindert sind in Führungsrollen? Der Markus Dürr kenne ich noch, der Leiter der Prüm-Firmis ist.
Ja.
Aber dann hat es sich bald
einmal. Ja, das geht mir gleich.
Und jetzt kommt noch meine provokative Frage. Getrauen sich den Menschen mit einer Behinderung, auch wenn sie alle Voraussetzungen würden mitbringen, sich auf solche Führungsrollen zu wenig zu bewerben?
Ich denke, das ist durchaus auch ein Thema, dass oftmals die strukturellen Bedingungen, eben hohe Pensen zum Beispiel, Barrierefreiheit, die nicht vorhanden ist, dass das automatisch natürlich die Leute mit Behinderungen ausschließt und sich die Leute automatisch auch nicht bewerben können. Ich kenne das auch selber aus meinem Alltag. Ich habe immer selber geschaut, wo ich auf Stellensuche war, okay, wo ist jetzt die Stelle oder dort und ich möchte mich dort und dort bewerben. Die erste Frage ist immer, ist es überhaupt zugänglich? Und dann bin ich einmal schauen oder habe es mir im Internet angeschaut, im Google Maps, wie sieht der Eingang aus? Okay, der Eingang, da komme ich rein. Ich komme nicht rein, Schuhe steigen, muss ich mich gar nicht bewerben. Also das sind oftmals natürlich so Abklärungen, Voraussetzungen, die Menschen mit Behinderungen vorher abklären und sich dann natürlich dementsprechend gar nicht erst bewerben.
Also das heisst, die strukturellen Bedingungen oftmals so hoch sind oder eben nicht so ausgelegt sind, dass jemand sich überhaupt kann vorstellen kann, die Bewerbung dringend zu machen, weil es einfach der Zugang nicht möglich ist.
Absolut.
Ja. Gilt denn das auch jetzt nicht nur strukturell, sondern auch Barrieren? Du hast vorhin gesagt, wo im Kopf stattfindet. Mhm. Oder? Und ich denke, oftmals sind ja auch Barrieren Unwissenheit.
Ja.
Also, man weiss es einfach nicht. Man hat noch nie so Begegnungen gehabt, man hat noch nie überhaupt einen Menschen kennengelernt, der mit dieser Form kommt. Fehlt es nicht oftmals einfach auch an dem Erfahrungswissen, an dem Fehlen von Begegnungen, von Persönlichkeiten, die im eigenen Umfeld sich bewegen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vieles ist einfach auch Unsicherheit und Unwissen. Es hat natürlich auch mit der Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zu tun, wo zum Glück jetzt heute deutlich besser ist. Die Menschen mit vielen verschiedenen Behinderungen sind einfach sichtbarer. Sie gehen mehr raus, sie sind bei Freizeitaktivitäten anzutreffen, im beruflichen Alltag an verschiedenen Orten. Sichtbarkeit ist für mich eigentlich etwas vom Wichtigsten, um auch wahrgenommen zu werden und auch Erfahrungen im Alltag zu machen. Das kann beim Einkaufen sein, das kann auf der Straße sein. Wenn etwas unbekannt ist, man die Menschen auch nicht sieht, dann sind viele Leute vorsichtig und getraut sich nicht. Und es ist kein böser Wille, sondern es ist einfach auch nichts wollen, falsch zu machen oder Berührungsängste zu haben. Oder viele Leute, die sich fragen, wie soll ich jetzt mit dieser Person umgehen? Und die Unsicherheiten, denen kann man am besten im Alltag begegnen, wenn man die Leute irgendwo trifft und wo man einfach Erfahrungen miteinander macht.
Ja. Eine von der ersten Begegnungen, wenn ich mich erinnere, ich glaube, ich hatte in der Art gesagt, weißt du, es kann sein, dass ich manchmal Sachen sage, die nicht gut sind, oder? Aber ich mache lieber etwas, als ich mache nichts.
Ja.
Oder?
Ja.
Das Nichtmachen heisst, dich ausgrenzen, nicht mit dir zu tun haben. Und ich auch jetzt noch sage, ich mache lieber etwas mal falsch. Also ich mache etwas nicht. Jetzt lass uns doch noch einen Blick machen auf deine Funktion als Geschäftsleiterin. Sag doch uns, für was steht die Schweizerische Muskelgesellschaft?
Wir, die Schweizerische Muskelgesellschaft, wir sind eine Patientenorganisation für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen, im Volksmund Muskelkrankheiten.
Muskelschwund.
Unsere Zielgruppe sind Menschen, die selber eine Muskelkrankheit haben, die betroffen sind. Das können Kinder sein, Jugendliche, junge Erwachsene. Oftmals wird auch erst im Erwachsenenalter eine Diagnose gestellt. Wir haben aber auch in der Zielgruppe die Angehörigen. Das können Eltern von muskelkranken Kindern sein, Partnerinnen, Partner zum Beispiel. Und aber auch Fachpersonen. Mhm. Fachpersonen, das sind Lehrer, Schulleiter, allgemein Personen oder Therapeuten, die mit Menschen mit Muskelkrankheiten arbeiten.
Wenn ich das so probiere umreissen, ist, es geht auf der einen Seite etwas aufklären, etwas sichtbar machen, vielleicht auch sensibilisieren, aber auf der anderen Seite ganz konkret. Oder? Ganz konkret Hilfestellungen, Unterstützungsleistungen, da sein, Netzwerkarbeit zu machen. Kannst du uns mal sagen, was so dein Job jetzt als Leiterin ist von dem? Oder? Ich kann mir noch gut vorstellen, Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, die bei dir arbeitet, da geht es um Beratung. Was macht die Leiterin?
Ja, was mache ich? Genau. Ich habe auch noch einen Beratungsanteil, den ich immer noch mache. Ich führe immer noch ein Team von Sozialarbeiterinnen bei uns in der Muskelgesellschaft. Dort habe ich die Fachleitung. Aber auch, ich bin so ein bisschen für die strukturelle oder auch mit dem Vorstand zusammen, schaffen wir die strategische Ausrichtung aus für die Muskelgesellschaft. Also, was für Angebote, in welchen Bereich möchten wir uns bewegen? Und natürlich für das operationale Business bin ich zuständig.
Mhm. Was sind so die ganz grossen Herausforderungen, die eure Gesellschaft jetzt davor steht? Also ich weiss von anderen Organisationen, die sagen, die Ressourcen werden immer knapper. Wir haben da drin oftmals immer weniger Zugang zu auch entsprechenden Möglichkeiten, die wir brauchen. Wo steht die Muskelgesellschaft?
Das geht uns genau auch so. Das ist richtig. Also die finanziellen Ressourcen, das ist ein grosses Thema. Da auch können ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen den Angeboten, die wir anbieten, und natürlich auch den finanziellen, personellen Ressourcen, die wir haben. Wir merken auch sehr stark, dass die Nachfrage im Bereich der Sozialberatungen massiv gestiegen ist. Das ist, weil auch andere Organisationen weniger Sozialberatung zum Teil aus strukturellen, finanziellen Kostengründen nicht mehr so gewährleisten können. Das spüren wir natürlich auch. Und ich glaube, dass einfach auch das Thema Inklusion ein ganz, ganz zentrales Thema ist für Betroffene von einer Muskelerkrankung, aber auch für die Angehörigen. Es gibt auch dort eben die vielen strukturellen Herausforderungen im Alltag. Auch da steigt ein Beratungsbedarf.
Hm. Ihr werdet rein von Spendensponsoren finanziert oder gibt es noch Beiträge von Bund und Kantonen?
Wir kommen Subventionen vom Bundesamt für Sozialversicherung über. 25% und 75% sind wir spendenfinanziert.
Okay, das ist ein grosser Anteil, den wir
müssen. Das ist ein sehr grosser, ja.
Wie findet ihr denn die Spender?
Es sind einerseits Privatspender, andererseits Fundraising. Das heisst zum Beispiel auch Stiftungsfundraising, wo wir Anträge an Stiftungen stellen. Zum Beispiel auch zur Finanzierung von unseren Ferienangeboten, Beratungsangebot, wo wir Anträge schreiben und die rausschicken.
Mhm. Also das heisst, alles, was ihr ein Stück weit in der Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing macht, hat das Ziel, Spender und Sponsoren zu finden für euren Kernauftrag.
Absolut.
Oder? Und der Kernauftrag hat dann wieder mit dem zu tun, was wir vorhin angeschaut haben, etwas sichtbar machen, sensibilisieren, Zugänge schaffen oder eben auf der anderen Seite ganz konkrete Unterstützungsleistung für. Und ihr sagt vor allem Klienten, Klientinnen.
Genau, Klientinnen und Klienten, ja. Oder Mitglieder.
Oder Tagjährige.
Viele sind auch wirklich Mitglieder, ja. Weil wir sind als Verein organisiert. Wir haben ca. 1500 Mitglieder.
Okay. Du hast deine Bachelorarbeit zum Thema Peer Consulting gemacht. Und ja. Ich habe mir wirklich so, wo ich gewusst habe, ach, die Frau, die würde ich gerne einladen, weil sie eben auch etwas zu erzählen hat in der Verbindung von einer eigene Expertise und von einer beruflichen Expertise. Mhm. Also du hast einen riesigen Erfahrungswert. Aufgrund von dem, dass du selber die Muskelkrankheit mitnimmst, du in einer Mobilitätsbeeinträchtigung bist, an einen Rollstuhl angewiesen bist. Und auf der anderen Seite hast du soziale Arbeit studiert, du hast dich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Welche Expertise wiegt höher?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil mir ist es immer wichtig, auch in der Arbeit oder auch in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin oder auch jetzt als Geschäftsleiterin, ich bin dort, um meinen Job zu machen. Den möchte ich gut machen. Und das ist meine berufliche Rolle dort. Natürlich bin ich aber auch Sandra mit einer spinalen Muskelatrophie, mit meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mitbringe, wo ich natürlich auch unsere Klientinnen und Klienten, andere Betroffene, aber auch Angehörige sehr gut kann auf persönlicher Ebene verstehen. Mir ist aber auch das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, um Beratungsarbeit können gut zu machen, braucht es einfach auch sehr viel Empathie, wo ich natürlich so auch aus den eigenen Erfahrungen kann mitbringen, aber auch eine gewisse Distanz, um können gesund zu bleiben und die Tätigkeit auch langfristig können zu machen. Und da wirklich auch keine Mischung reinzubringen, da achte ich sehr drauf.
Ja. Was ist für dich jetzt in deinem Alltag als Geschäftsleiterin, als Sozialarbeiterin, wo ja eigentlich da auch die Profession vertritt, wo setzt du mehr drauf in deinem Alltag? Ein Gegenüber zu haben, wo emotional, empathisch ist oder jemand, der hohes faktisches Wissen hat?
Ich glaube, es ist wirklich eine Kombination, die mir einfach unheimlich hilfreich ist im Alltag. Viele Leute oder auch wo Klientinnen und Klienten, die zum Beispiel bei uns anrufen, die wissen nicht, dass ich selber betroffen bin von einer Muskelkrankheit. Und versuchen mir etwas zu erklären, wo ich dann auch sage, schauen Sie, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich bin auch betroffen von einer Muskelerkrankung. Und das ist sehr interessant, auch die Reaktion der Menschen, weil es ist dann wirklich ganz eine andere Art von Kommunikation nachher, weil sie sich automatisch verstanden fühlen. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein grosser Pluspunkt ist oder kann sein. Wenn ich persönliche Beratung durchführe, dann ist das Verständnis automatisch da, weil man mich sieht und wir zusammen am Tisch sitzen. Ich glaube, es ist aber wirklich auch eine Kombination von beidem.
Ich denke jetzt aus meiner Perspektive, natürlich, oder als Dozent von der sozialen Arbeit, es ist natürlich eine grandiose Verknüpfung, oder? Von einer eigenen, erfahrenen Welt, wo kannst du verknüpfen, auch mit einer professionellen, methodischen, konzeptionellen Ebene, grandios. Oder? Ich denke aber, wenn ich jetzt Vater von einem Kind wäre, der eine Muskelkrankheit hat, und jemand sagt, hey, ich bin aufgewachsen mit dem, ich weiss, von was sie redet, dann sage ich, sie weiss, von was sie redet. Oder? Also, das ist so wie, sie weiss.
Das ist ein anderer Zugang, ja, absolut.
Unbedingt. Wir kommen schon wieder langsam zum Schluss. Jetzt, ich möchte noch gerne noch verknüpfen, das, was dich als Person ausmacht, mit dem, da, wo dich als Leiterin von dieser Unternehmung ausmacht. Wo würdest du sagen, ist deine Persönlichkeit ganz, ganz stark auch gebildet worden, geprägt worden, geschärft worden durch deine Behinderung? Und wo kommt dir das jetzt als Geschäftsleiterin gut? Was hat dich geprägt, was hat dich geschärft und wo sagst du?
Ja, ich glaube, es ist Behinderung, meine Erkrankung gehört zu mir. Ich lebe seit Geburt mit dieser Erkrankung. Ich habe natürlich durch das auch sehr viele verschiedene Erfahrungen, positive, aber auch negative Erfahrungen machen können, die mich schlussendlich einfach auch zu der Person machen, wo ich bin. Und ich glaube, die Kombination Behinderung ist für mich eigentlich absolut zweitrangig. Und ich denke gar nicht an diese Behinderung. Also ich bin ich lebe mit dieser Behinderung, das ist ein Teil von mir, wo ich auch möchte, dass dieser Teil möglichst wenig Einfluss auf mein Leben, auf meine Person hat. Natürlich sind gewisse Hindernisse damit verbunden, aber auch sehr viele positive Erfahrungen, die ich mache durch das. Und ich glaube, schlussendlich ist es eine Kombination von beidem, die mich zu der Person macht, die ich bin.
Jetzt, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es sind jetzt fast schon 10 Jahre, wo wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Gell, 10 Jahre?
Ja. Also jetzt sind, jetzt muss man gerade überlegen, ich bin im 17. fertig geworden mit dem Studium.
Ja, also es sind 10 Jahre. In diesen 10 Jahren ist du am BRK ratifiziert worden, bist auf den Weg gegangen. Hast du etwas von dem gemerkt? Also jetzt im Zusammenhang, oder? Das grosse Werk, UNO-Behindertenrechtskonvention in der Umsetzung. Merkst du jetzt in diesen 10 Jahren Veränderungen, die für dich greifbar sind, die auch könnte definiert und formuliert werden, jetzt mal gegenüber unserer Hörerschaft?
Ja, ich finde, es hat sich sehr viel zum Positiven verändert, vor allem im Bereich von der Barrierefreiheit. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel. Wir sind zwar immer noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Wir sind auch in diesem Bereich, ist die Schweiz leider recht hinten drin. Aber ich glaube, ich finde es immer auch wichtig, den Weg zu anerkennen. Und es ist sehr vieles passiert, auch wenn wir, wie gesagt, noch nicht dort sind, wo wir sein sollten, gerade im Bereich der Gleichstellung.
Danke vielmals, Sandra. Ich denke, das Schlusswort nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ich glaube, Gleichstellung hat immer eben auch etwas mit Vorbildsfunktion zu tun. Oder dass ich jemanden habe, wo ich orientieren kann, das funktioniert. Und umso mehr finde ich es auch für die Muskelgesellschaft, wie eben auch für uns alle, so ein Sinnbild Und es ist eben richtig und wichtig, dass Frauen mit einer Behinderung an Führungsstellen sind. Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Ja, sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Meldet euch doch einfach unter kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».